LVZ, unsere Story. Hi, ich bin Nicole Gjiva, Audio- und Videoreporterin bei der Leipziger Volkszeitung. In diesem Podcast vertiefen wir Stories, über die gerade alle sprechen. Regelmäßig sitze ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die lange an diesen Themen recherchiert haben. Und jetzt die Cannabis-Legalisierung in Sachsen. Vor mir sitzt jetzt Josamanja Schlegel, LVZ-Reporter aus dem Team Investigativ. Er hat sich viel mit dem Thema beschäftigt und in der nächsten halben Stunde sprechen wir über Profit, den Sachsen aus der Legalisierung ziehen könnte, was das für Leipzig eigentlich bedeutet und die wichtigsten Fragen, die die Konsumenten jetzt haben könnten. Cannabis ist legalisiert. Aber Sachsen war dagegen. Was war da los, Josa?
Ja, das Gesetz war dann im Bundestag beschlossen, aber dann musste es nochmal in den Bundesrat, wo die Bundesländer das nochmal durchwinken. Das ist immer so. Und da hat tatsächlich Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident, mal wieder eine Gelegenheit genutzt, zu zeigen, dass er sehr gegen die Ampelregierung ist. Und das macht er eben aber auf Kosten seiner eigenen Koalition in Sachsen, in Dresden. Ja? Also er hat das ja neulich schon mal gemacht. Da ging es um eine Verfassungsänderung in Sachsen. Die hat auch die CDU platzen lassen. Und jetzt vorher dann eben schon im Bundesrat bei der Cannabis-Legalisierung. Also das kennt man schon so ein bisschen von ihm, dass er da eine große öffentliche Bühne nutzt, um zu zeigen, wie stark er gegen die Ampel ist, wie sehr er die Ampel hasst. Er hat dann im Bundesrat ja auch eine Rede gehalten und erzählt, dass er Ärzte kennt, die ganz stark davon abraten, Cannabis zu legalisieren. Und dass er auch Menschen kennt, die von Drogenkonsum zugerichtet wurden, war dann nicht ganz klar, was er meint. Es kam dann raus, dass er eigentlich erzählt von seinem Besuch vom Krankenhaus in Großschweidnitz. Das ist so im Erzgebirge liegt das und das ist eigentlich dafür bekannt, dass es Abhängige von Crystal Meth betreut, ja, was dort auch in der Grenzregion tatsächlich ein Riesenproblem ist. Also mit Cannabis gar nicht so viel zu tun hat, aber Kretschmer hat das dann in den großen Topf Drogen geschmissen und dann eben ja öffentlich dagegen gestimmt. Grüne und SPD haben ihm dann vorgeworfen, hier, wenn wir uns uneinig sind in Sachsen bei so einer Abstimmung, dann enthalten wir uns. So haben das Dulich und Günther auch gemacht, seine Stellvertreter. Ja, und er hat aber eine Rede gehalten, er hat den Bundesrat genutzt, um ein bisschen Politik zu machen. Und ja, 5 Monate vor der Landtagswahl versteht man vielleicht auch, warum er das macht. Eigentlich gehört sich das nicht.
Die Stelle, die du gerade gemeint hast von seiner Rede, die spiele ich jetzt auch ein, damit man auch einmal hört und merkt, wie er da im Bundesrat gesprochen hat.
Ich habe so viele Menschen gesehen, die durch Drogenmissbrauch so schwer erkrankt, so schwer geschädigt worden sind, dass sie nie wieder in ihr Leben zurückgefunden haben. Und ich habe mit so vielen Ärzten gesprochen, die davor gewarnt haben, diesen Weg zu gehen. Vor wenigen Tagen haben wir noch einmal Mark Rütte in Leipzig getroffen, der ganz klar gesagt hat, lassen Sie es. Nichts wird besser, aber vieles, vieles wird schlimmer werden.
Er ist ja auch bundesweit dafür bekannt, dass er wirklich ja als unter allen CDU-Leuten besonders laut gegen die Ampel poltert und besonders öffentlich auch mit seiner Koalition bricht in Sachsen. Ja? Ja. Also da glaubt man schon manchmal gar nicht mehr, dass das in Dresden alles so zusammenhält. Aber das ist wahrscheinlich auch den politischen Verhältnissen in Sachsen einfach geschuldet. Da gibt's eben die AfD, dann kommt die CDU und dann kommt lange nichts. Also Kretschmer ist auch so eine Art Alleinkämpfer gegen die AfD und so sieht und inszeniert er sich halt auch. Also das muss man vor dem Hintergrund sehen. Und der Fairness halber muss man vielleicht dazu sagen, dass Dietmar Woidke in Brandenburg, wo die Verhältnisse ja ähnlich, nicht ganz vergleichbar sind, der hat auch dagegen gestimmt. Ja, also Kretschmer ist jetzt nicht der einzige Wüterich da im Bundestag gewesen, sondern dass diese Legalisierung, diese Ampelpläne, die auch manchmal ein bisschen unausgegoren wirken, die haben schon ja ganz schön emotionalisiert. Also Politik, aber auch Gesellschaft.
Hat die Koalition auch irgendwie sich geäußert dazu, dass er das gemacht hat?
Ja, die haben dann gesagt, wir werden danach darüber reden. Ja, also okay. Sie haben gesagt, das war anders abgesprochen und wir wollen da darüber reden. Aber ja, ich meine, Grünen und SPD kann das vielleicht auch helfen. Die wollen sich vielleicht auch emanzipieren von dem Kretschmer, weil die brauchen auch ihre Stimmen in Sachsen. Die sind auch alle knapp über der 5%-Hürde. Also dieses Thema Cannabis und dass das so emotional auch geführt wurde, dieser Streit, das haben eigentlich alle Parteien total dankbar angenommen, weil man endlich wieder mal demokratisch über was streiten konnte, ja, wo es sozusagen ein Hin und Her gab, ein Pro und Contra, das wurde total dankbar angenommen. Das ist nicht wie Migration, wo man auch stark an, ja, an Verfassung, an Gesetze gebunden ist, wo es vielleicht gar nicht so viel Spielraum gibt, den die AfD dann einfach mal so einfordert. Ja, beim Cannabis konnte man sich noch ganz handfest streiten. Das war eine sehr ideologische, ja, gefühlige auch Debatte. Ja. Kretschmer hat gesagt, es ist für ihn eine ganz persönliche Frage sogar. Also es haben die Leute stark performt alle.
Es war ja auch tatsächlich ja auch im Bund. Sieht man das auch in den Kommentaren zum Beispiel auf Social Media, dass sich da alle uneinig sind. Es gibt viel Kritik, aber es gibt natürlich auch total viele Befürworter, die jetzt sich einfach freuen, dass eben Cannabis legal ist. Wie läuft es denn dann hier ab in Leipzig? Welche Regeln gelten?
Also hier in Leipzig ist es wie überall in Deutschland. Man darf zu Hause 3 Pflanzen anbauen und man darf 50 Gramm besitzen. Und das ist eigentlich für viele schon ein totaler Widerspruch, die sich mit Gras auskennen. Ich selber gehöre nicht dazu, aber ich habe mich in den letzten Wochen auch schlau gemacht. Ich habe also mit Konsumenten gesprochen, mit Leuten, die das Zeug anbauen, mit Leuten, die damit richtig Geld verdienen wollen und auch schon Geld damit verdienen. Und was mir alle gesagt haben, ist, dass man einfach mal vorrechnen muss, dass eine Pflanze, ja, so, wenn man ganz, ganz gut drauf ist, einen grünen Daumen hat, 20 bis 30 Gramm kann die schon abwerfen. Wenn ich das mal 3 nehme, bin ich weit über den 50 Gramm. Ja, und ob ich die 40 Gramm, die ich dann zu viel habe vielleicht, wenn ich ein toller Cannabis-Gärtner bin, ob ich die jetzt irgendwie zum Wertstoffhof fahren muss oder einfach bei mir auf dem Biokompost abfackeln darf, das ist eben noch nicht geklärt, wie so vieles. Ich glaube, gerade kam die Einmeldung rein, dass der Grenzwert beim Autofahren verdreifacht wurde. Also da ist jetzt mehr erlaubt und so rückelt sich alles ein bisschen zusammen, aber es gibt so viele ungeklärte Fragen aus meiner Sicht.
Total.
Also auch die Frage, wie das denn jetzt in der Mittagspause auf der Arbeit ausschaut. Ja, also da hatten wir einen Arbeitsrechtler, der hat gesagt, naja, irgendwie ist ja schon festgelegt, dass man mit klarem Kopf bei der Arbeit sein sollte, deshalb darf ich auch nicht trinken. Ja gut, aber wenn der eine sagt, das entspannt mich so sehr und das ist ein ganz bestimmtes Kraut und das brauche ich in meiner Mittagspause, dann habe ich vielleicht jetzt bekiffte Kolleginnen und Kollegen neben mir sitzen, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt auch nicht die Vorurteile persönlich, aber es ist einfach so viel nicht geklärt.
Ob man eine Cannabispflanze auch im Kleingarten anbauen kann, dazu hat sich unser Kollege Klaus Steubert schlau gemacht und das spiele ich euch jetzt mal ein.
So mancher in den Kleingärten frohlockt angesichts dieser Gesetzesentscheidung, die bevorstehen könnte, schon über eine neue Nutzpflanzenart für seinen Kleingarten. Aber kann man wirklich 3 Cannabispflanzen im Kleingarten in Deutschland anbauen? Da gehen die Meinungen offensichtlich auseinander. Der Bundesverband der Kleingärtner ist der Meinung, der Gesetzgeber hat gesagt, am Wohnsitz kann man anbauen oder am Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes. Wohnsitz wäre in dem Falle die Wohnung, die eigene Wohnung. Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist der Ort, an dem man sich mindestens 6 Monate im Jahr aufhält. Da scheidet beides mal der Kleingarten aus, weil dort darf ich einfach nicht wohnen. Der Stadtverband der Kleingärten hat jetzt zu bedenken gegeben, dass es schon Anwälte gibt, die die Meinung vertreten, unter Wohnsitz könnte man ja auch den Wohnort verstehen. Also wenn in Leipzig jemand wohnt, in Leipzig seinen Kleingarten hat, dann könnte er doch theoretisch dort 3 Cannabispflanzen anbauen. Da ist man jetzt der Meinung, der Gesetzgeber hat noch etliche Hausaufgaben zu erledigen. Also nicht bloß das Gesetz auf den Weg zu bringen, sondern auch entsprechende Kommentierungen zu erlassen, was unter diesem Begriff Wohnsitz zu verstehen ist, damit es am Ende keine Missverständnisse gibt und nicht der eine Kleingärtner den anderen Kleingärtner vielleicht anzeigt, weil dort 3 Cannabispflanzen auf dem Weg stehen.
Wo bekomme ich denn mein Gras in Leipzig her? Du hast das gerade erklärt, dass man das ja selber anbauen kann, aber wenn ich es jetzt nicht, ich habe jetzt keinen grünen Daumen beispielsweise und ich möchte
kein Balkon.
Genau, oder kein Balkon, kann ja auch sein. Und ich möchte das jetzt aber konsumieren. Wo bekomme ich es dann her?
Ja, das ist tatsächlich so eine Frage. Also selber anbauen ist gar nicht so leicht. Ich glaube, ist Cannabis ein Unkraut, das wird immer mal so gesagt, ja, so umgangssprachlich. Es gibt auch durchaus Regionen in der Welt, Zentralasien, wo das wunderbar wächst und gedeiht. Ja, weiß ich nicht, ob das auf meinem Balkon in Connewitz jetzt so gut wächst. Ja, vielleicht habe ich Nachbarn, die würden anderes behaupten. Aber alles in allem wird der geneigte Konsument doch eher Gras kaufen wollen, was vielleicht von einem Profi angebaut wurde. Und da gibt es künftig zwei Wege. Der eine Weg, den sich viele erhofft haben, fällt weg, nämlich der mit den Fachgeschäften. Kurz gesagt, ich fahre auf der Kali rechts ran, CBD-Shop, hatte bislang Öle im Angebot und vielleicht auch eine Glasbong und Longpapes und vielleicht noch ein Spray oder ein Kissen. Und jetzt auch Blüten, THC-haltige. Kommt aber nicht. Also die Fachgeschäfte wurden sozusagen aus dem Gesetz rausgestrichen. Was bleibt, sind zum einen die Cannabis Social Clubs. Da habe ich einen, der jetzt einen gründen will. Das geht aber erst ab Juli getroffen. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
Auf jeden Fall.
Da muss ich sozusagen Mitglied sein, Mitgliedsbeitrag zahlen. Da muss ich aber auch, ja, da muss ich mal ehrenamtlich dann da, wo das angebaut wird von den Clubs, muss ich mal ein bisschen mithelfen und gärtnern, ja. Vielleicht muss ich auch mal da, wo das dann verkauft wird, da gibt es dann Verkaufsstellen von den Social Clubs, muss ich vielleicht mal ehrenamtlich, also ohne Mindestlohn, ein bisschen am Tresen stehen und das Zeug verkaufen. Ja, und ja, die müssen auch eine eigene Infrastruktur aufbauen, die müssen Bewässerung, Lichtanlagen, das ist alles ein Riesenaufwand, müssen die alles erstmal einkaufen und aufbauen und das muss funktionieren und das muss gut sein und die Sorten müssen gut sein und die Stecklinge müssen treiben und ja, das muss alles funktionieren. Und wo dann der Preis liegt, ist ja auch noch eine Frage, ist also auch ein unternehmerisches Risiko, was da auf gewisse Weise dahinter steckt und ja, wer ist dann bereit, den hohen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, ja, muss man sich natürlich auch fragen. Ich habe auch neulich ein Interview mit einem Dealer gelesen, der dann sagte, also meine Kunden, ich mache mir gar keine Sorgen, die werden weiter zu mir kommen. Hm. Meinte dann sogar den schönen Satz, viele kriegen das gar nicht mit der Legalisierung. Also auch jetzt ein bisschen gemein vielleicht seinen Kunden gegenüber. Aber er meinte dann eben auch, da sind Freundschaften entstanden. Die Leute, wenn die bei mir was kaufen, die bleiben nicht an der Tür stehen und reichen den Schein rüber und nehmen das Beutelchen mit, sondern die kommen nochmal rein. Und das ist zum Teil auch ein bisschen wie Therapie. Ja, und sowas hört man von Leuten, die jetzt Gras verkaufen. Und da fragt man sich, ob da jetzt wirklich alle umsteigen wollen auf die legale Schiene, auf diese Vereinsschiene. Ja, das hat auch schon wieder so was Deutsches. Ich muss Mitglied sein in einem Verein. Ich muss dann meinen Beitrag zahlen und zur Sitzung kommen und mithelfen und so. Das wollen vielleicht viele gar nicht. Auch gerade Ältere könnte ich mir vorstellen. Für die ist das gar nicht interessant.
Stimmt auch. Also, weil einfach sehr viele Hürden da sind, bis man quasi das dann hat, anstatt dann seinen Dealer anzurufen.
Der ja bisher immer gut geliefert hat, ja, und wo man vielleicht auch sagt, das Zeug schmeckt, das wirkt so, wie es wirken soll bei mir und so weiter. Es gibt allerdings einen zweiten Weg noch und den finde ich hochinteressant. Jetzt gar nicht, weil ich mich selber dafür interessiere, aber weil ich da einfach für Leute, die geneigt sind, eine total interessante Möglichkeit sehe, die nämlich glauben, dass Cannabis ihnen auf eine Weise hilft. Also jetzt nicht Cannabis als Partydroge, sondern ich habe Freunde, die sagen, ich kann damit einschlafen gut. Ich kann da gut arbeiten. Ich habe Rückenschmerzen und ich will nicht jeden Tag 5 Ibu nehmen, ja, weil das geht auf die Nieren. Ja. Dann hilft mir das so. Gibt sogar Sportler, die dazu zählen, die sagen, das hilft mir. Ja, also das ragt in alle Lebensbereiche rein. Das ist fast wie so ein Enhancement. Und da gibt es eben jetzt die Regelung, dass ich Cannabis aus der Apotheke kriege. Und mein Arzt verschreibt mir das mit einem ganz normalen roten Rezept. Also rotes Rezept sage ich deshalb, das sind diese rosanen Scheine, die man halt ganz normal kennt, wenn man, sagen wir mal, etwas stärkeren Hustensaft verschrieben kriegt. Und so wird das auch in Zukunft mit Cannabis gehen. Also früher war das ganz kompliziert, medizinisches Cannabis zu bekommen. Also da kenne ich Leute, die haben das, die würden gerne, weil sie wissen, ich habe mich selbst therapiert lange damit. Nicht ich, sondern Bekannte. Und hätte es gern medizinisch, aber es gibt keinen Weg, es gibt keinen Arzt, keine Kasse, die sagt, jo, machen wir. Es gab witzigerweise hier in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht einen, der hat sich durchgeklagt und hat gesagt, ich habe meine 3 Pflanzen zu Hause und die helfen mir bei meinen Schmerzen. Ich glaube, der war erkrankt an Multipler Sklerose. Mhm. Und das Gericht hat ihm stattgegeben, ja, dann dürfen sie es legal anbauen bei sich zu Hause und konsumieren. Und damals, das war 2017, hat die CDU-Regierung damals schnell nachgezogen mit einem Gesetz und hat eben den medizinischen Gebrauch erlaubt, damit ja nicht jetzt alle Dämme brechen und alle sich ihr Gras einklagen vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig oder vor irgendwelchen Amtsgerichten. Und seitdem geht's eben theoretisch auch medizinisch, aber eben ganz schwer. Das heißt, ich muss einen Arzt finden, der das erstmal macht. Da gibt's gar nicht so viele. Ich habe mich mit Ärzten unterhalten. So viele Ärzte halten da gar nicht so viel von. Ja?
Warum nicht?
Also es gibt Ärzte, die sagen, wir haben doch gute Schmerzmittel und die sind auch erprobt und die verschreibe ich und die wirken. Und bei Cannabis heißen die Sorten White Widow oder Cherry Cake oder Legendary Larry. Und man weiß manchmal gar nicht, was jetzt wie funktioniert, muss da viel rumprobieren. Das ist für einen Arzt eher unpraktisch, ja, wenn der Patient dann immer wiederkommt und dann, ja, das ist ja auch einfach nicht kompetent. Ein Arzt will ja wissen, was er verschreibt. Und wenn er da nicht so die Berührungspunkte hat, dann ist es vielleicht nicht so sein Gebiet. Das heißt, ich muss den finden und dann muss ich eine Krankenkasse finden, die das erlaubt. Und die Krankenkasse, der muss ich auch noch nachweisen, zusammen mit dem Arzt, dass ich zwei andere Therapiemethoden probiert habe, die beide nicht angeschlagen haben. Ja, das ist ein weiter Weg. Und das ändert sich jetzt. Jetzt kann ich zu meinem geneigten Arzt gehen und die Ärzte kriegen jetzt demnächst Handreichungen von der Ärztekammer, wie das abläuft, und kann sagen, ich habe mich online informiert, ich würde das gerne mal ausprobieren, können Sie mir das verschreiben? Und dann kann der Arzt das einfach verschreiben, wie ein etwas stärkeres Ibuprofen. Und zwar bei, ja, wie gesagt, ich kann nicht so gut einschlafen, kann ich das mal probieren.
Krass.
Ich habe manchmal nach dem Marathonlaufen Schmerzen im linken Knöchel, kann ich das mal probieren. Ja, also einfach als leichtes Medikament.
Und da gehe ich aber dann auch, also ich sage auch die ganze Zeit ich, ne?
Ich persönlich
gehe da nicht jetzt hin. Aber
vielleicht.
Vielleicht, who knows. Aber wenn jetzt jemand konsumieren möchte oder das eben so medizinisch auch ausprobieren möchte, durchaus für sich, geht man dann zum Arzt und lässt es sich verschreiben und geht dann zu den Social Clubs und holt sich's dort, oder wie,
gute
oder
Frage.
Geht man da auch an die zur Apotheke ganz normal?
Nee, genau, das sind sozusagen zwei getrennte Wege. Also entweder gehe ich zum Social Club, werde da Mitglied, kriege meine monatliche Menge und zahle meinen Beitrag. Da muss ich, das ist gar nicht medizinisch, gar nichts mit Arzt. Die andere Schiene ist sozusagen die über Arzt und Apotheke. Da muss ich eigentlich nicht mehr zum Arzt, ich kann sogar Teleklinik machen. Mhm. Ich kann mir sozusagen auch für 80 Euro, glaube ich, eine Sprechstunde in der Teleklinik holen und der verschreibt mir das. Das jetzt mal so als kleines How-to, ja, falls es jemand mal ausprobieren würde. Das würde mich sehr interessieren, ob es jetzt auch so einfach klappt. In der Theorie ist es so, ich habe auch mit Ärzten gesprochen, die meinen, genau, das machen wir dann. Es ist jetzt noch nicht der 1. April, das wird, solange es nicht passiert ist, werde ich nicht behaupten, dass es passieren wird. Aber auf dem Papier sieht es halt so aus, als würde das bald ganz einfach funktionieren.
Okay, du hattest ja jetzt nochmal zu den Social Clubs, da würde ich jetzt nochmal hingehen wollen.
Ja, also doch. Ich komme mit.
Naja, das ist schon interessant, also ich würde mir das durchaus mal anschauen wollen.
Voll.
Ne? So. Ich würde aber gerne jetzt über eine andere Person, die das auch ausprobieren möchte, sprechen, nämlich Martin Knopke, den du ja getroffen hast.
Ja.
Und mit dem du gesprochen hast, der lange Zeit schon Erfahrungen mit Cannabis hat und jetzt auch einen Social Club gründen möchte.
Ja.
Wer ist er?
Na, Martin Knopke ist ein ganz interessanter Mann, ein ganz leiser Mann, der viel lächelt und viel erzählt und viel von sich preisgibt, was natürlich schön ist, wenn man das Thema ein bisschen besser verstehen will und auch verständlich machen will für die Leserinnen und Leser der LVZ. Er hat mir erzählt, dass er Leipzigs ersten Cannabis Social Club gründen will. Ja, also er hat jetzt schon eine Warteliste mit hunderten Leuten. Er will jetzt eine erste inoffizielle Vereinssitzung machen in einem Kleingarten. Ich glaube, die müsste jetzt sogar schon gewesen sein. Ich war nicht eingeladen, ja. Das ist alles intern. Aber ich werde das begleiten, wie dieser Club sich aufstellt, weil ich das hochinteressant finde. Er sagt, da sind Ärzte dabei, da sind Lehrer dabei, Landwirte, Anwälte, ja, also nicht nur jetzt aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten, was irgendwie schön ist als Vorstellung, ja, ein Verein, wo sich alle treffen, sondern eben auch Leute mit einer gewissen Expertise. Ja, der Landwirt, der vielleicht dann sagt, bau das mal so, hier 4 Stecklinge, 20 Liter Topf, so und so viel Platz, Abstand, weiß ich ja nicht. Oder der Anwalt, der sich ein bisschen um Vereinsrecht kümmern kann. Also wirklich so eine Armada an Experten, die alle eins gemeinsam haben, die wollen gerne Cannabis konsumieren. Und ja, die sich eben zusammentun, und sein Plan ist, jederzeit einen Mitgliedsbeitrag, 20 Euro im Monat hat er sich überlegt, und im besten Fall überweisen sie gleich mal den Jahresbeitrag und das sind dann 240, und so ja, rechnet er dann vielleicht mit so 60.000 Euro oder sowas bei ein paar hundert Mitgliedern. Ich hoffe, ich verrechne mich jetzt nicht. Es haut ungefähr hin, wenn ich es überschlage. Und von den 60.000, genau, will er eine Räumlichkeit anmieten. Er hat da was auch ins Auge schon gefasst im Leipziger Westen. Das muss also relativ groß sein. Muss die Genetik einkaufen, also die Pflanzen. Am besten schon als kleinen Steckling, wo schon ein bisschen was ist. Die, wie erwähnt, ja, die ganze Bewässerung, die ganze, das ganze Licht, das sind Anlagen, ja. Das ist ja auch nicht sozusagen jetzt neu erfunden, sondern das gibt's ja, das kann man sich ja bestellen, sehr vorhanden. Es ist ja nicht illegal, sich eine Beleuchtungsanlage zu kaufen. Das kann man jetzt alles schon machen. Und natürlich, ja, Kaution für diesen Ort. Und also da entstehen wahnsinnige Kosten. Und dann hast du immer noch nicht eine Blüte geerntet. Das dauert dann auch nochmal 3 Wochen. Dazu kommt, das Gesetz tritt jetzt ab 1. April in Kraft, aber die Social Clubs dürfen erst ab 1. Juli operieren. Ist auch nicht gesagt, ob du als Verein dann schon existierst. Kurz gesagt, es wird eigentlich im Jahr 2024 wahrscheinlich nicht eine Blüte über die Theke von einem Cannabis Social Club gehen. Das wird jetzt alles entstehen, wenn es entsteht. Ja, ist auch die Frage, ob es entsteht. Das ist so auf dem Papier so ausgedacht, aber ja, das wird man maximal in einem halben Jahr sehen. Aber ich fand den Martin Knopke deshalb so interessant, weil er eben viel Erfahrung hat mit Cannabis und seinen allen möglichen Belangen. Ja, also einmal nimmt er es selber medizinisch ein.
Mhm. Warum? Also was hat er für Beschwerden? Hat er dir davon auch erzählt?
Er hat sich mir sehr geöffnet, uns sehr geöffnet. Ja, ist ja ein Artikel, der ist öffentlich lesbar auf lvz.de. Er hat Aggressionstherapie, ja, eine Aggressionsstörung. Also sehr leicht reizbar schon in jungen Jahren und dann eben auch in zwischenmenschlichen Situationen, so hat er es mir erzählt, fand ich sehr toll, dass er sich so öffnet, ja, und auch so erklärt, wie er Erfahrung gesammelt hat mit dem Stoff. Diesen Weg ist er dann gegangen mit dem medizinischen, den ich vorhin geschildert habe, dieser lange steinige Weg, und hat aber eben hinbekommen, Therapie zu bekommen, und hat jetzt dann immer sein Cannabis und stellt sich damit auch Honig her, zum Beispiel, den er sich dann in Kaffee rührt oder so, und behandelt so eben seine Erkrankungen. Und der zweite Punkt, den er mir dann erzählt hat, und da musste ich dann schon ein bisschen schlucken, ist, dass er verurteilter Dealer ist.
Ja.
Also Ex-Dealer, weil er hat sozusagen früher auch illegal, ja, auf irgendeine Weise gehandelt, verkauft. Er wollte da nicht so ins Detail gehen, aber ihm wurde dann schon irgendwann mal eine große Menge an Besitz vorgeworfen, musste dann Geldstrafen zahlen, einmal, zweimal, und beim dritten Mal wurde eine Bewährungsstrafe draus. Und da hat er mir erzählt, hat er gemerkt, das ist jetzt sehr ernst, ins Gefängnis will ich nicht wegen dem Scheiß. Und hat es dann gelassen. Und hat, glaube ich, aus diesen Erfahrungen dann eben auch, zieht er jetzt den Antrieb, das ja, probieren, das legal zu machen.
Martin Knopke hat es ja auch selber geholfen, oder hilft es zumindest, wie er selber sagt. Und aber du hast es ja auch vorhin schon angerissen, Ärzte kritisieren es. Ja. Und es gibt ja viele Menschen, die das kritisieren. Ist ja auch immer noch eine Droge. Kannst du da ein bisschen was dazu schildern, was denn die Risiken dabei sind und warum Ärzte das kritisieren?
Ja, Ärzte warnen regelrecht, ja. Wenn man bei der Ärztekammer anruft oder auch in Sachsen, hört man kaum Positives über Cannabis, und das gibt einem schon zu denken. Ja, also ich habe zum Beispiel da mit einem ärztlichen Direktor in Alt-Scherpitz gesprochen, das ist eine Psychiatrie, und der sagt eben, ja, das Gesetz ist gut gedacht, aber schlecht gemacht. Ja, also nicht nur sieht er da Lücken im Gesetz, sondern er sieht auch richtige Gefahren. Und das geht für ihn damit los, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir legalisieren Cannabis, um auch ein bisschen die Kontrolle über das Cannabis-Narrativ zu kontrollieren. Weil zurzeit kaufst du bei deinem Dealer und lässt dir von ihm vielleicht auch noch sagen, was wie wirkt. Und die Argumentation der Bundesregierung ist, wenn das sozusagen geordnet abläuft, wenn das legale Stellen verkaufen, dann können wir auch kontrollieren, was dort dann für eine Info mitgegeben wird, für einen Infoflyer. Es gibt ja jetzt diese Kampagne da mit den magentafarbenen Plakaten und so, hat vielleicht schon jemand gesehen. Also man versucht sozusagen, dadurch, dass man es legalisiert, auch zu kontrollieren, ja, wie darüber gesprochen wird. Das zweite ist, dass man Cannabis jetzt ab 18 konsumieren darf. In der Psychiatrie in Alt-Scherpitz sagt man, dass das Gehirn bis 21 nicht ausgereift ist. Also der Arzt, mit dem ich gesprochen habe, spricht da von einer vulnerablen Phase. Also er hat mir das so erklärt, da werden sozusagen noch neuronale Netzwerke im Kopf ausgebildet, die ein ganzes Leben halten sollen. Und wenn ich dann sozusagen in diesen kritischen Jahren, bis 21 hat er so gesagt, wenn ich da jetzt einfach hemmungslos konsumiere oder auch in einer breiten Bevölkerungsschicht konsumieren lasse, dann entstehen da bleibende Schäden, die ich vorher vielleicht vermieden hätte, weil der ein oder andere vielleicht gar nicht dran gekommen wäre. Und dieses Argument habe ich ihm dann vorgehalten, macht die Legalisierung nicht auch ein bisschen uncool? Das wird ja auch manchmal von Karl Lauterbach gesagt, davon hält er gar nichts. Also er glaubt eher, wenn das so breit in der Gesellschaft vorkommt und es eben dann auch eine Vorbildwirkung gibt, ja, wenn das Erwachsene machen, dann denke ich eher als Jugendlicher, naja, so schlimm wird es vielleicht nicht sein. Dann verliere ich vielleicht eher den Respekt davor. Und die Sorge der Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, ist eben genau das. Dass es präsent ist, dass es wie Alkohol eigentlich in der Gesellschaft plötzlich vorkommt, wahrgenommen wird und dementsprechend eben auch ausprobiert und konsumiert wird. Und dieses Argument, ist Bier nicht viel schädlicher und jetzt verteufeln wir aber Cannabis, da sagen die Ärzte ganz einfach, ja richtig, Bier ist super schädlich, wir brauchen nicht noch was Zweites. Ja? Mhm. Also das finde ich auch so ein Quatschargument, dass man sagt, warum verteufeln wir das eine und erlauben das andere? Nee, alle Ärzte raten von Alkohol ab. Ja, da wurden auch in den letzten Jahren die Grenzwerte immer weiter runtergesetzt. Eigentlich ist es mittlerweile so, dieses Gläschen Wein, was irgendwie dem Kreislauf hilft, das ist ja auch schon längst Geschichte. Also wir sind bei 0,0. Dieses kleine Bier, was irgendwie, wie war das, Frauen dürfen ein kleines Bier pro Tag trinken, Männer ein großes. Es ist alles alt und alles, also die Ärzte, die gegen Cannabis sind, würden auch jederzeit sagen, Alkohol gerne auch eigentlich einschränken, aber das kann man natürlich nicht zurückdrehen. Ja,
ja, auf jeden Fall. Plus, und das sollte ja auch allgemein bekannt sein, weil ich glaube, es gibt ja ganz, ganz viele Präventivveranstaltungen, zumindest auch in Schulen, dass eben Cannabis zu Psychosen auch führen kann, zumindest bei manchen Menschen. Und und deswegen vielleicht nicht ganz ungefährlich ist.
Absolut. Also liegen auf jeden Fall Risiken drin. Trotzdem
hat Sachsen damit natürlich auch eine große Chance. Wie kann Sachsen denn profitieren davon, wirtschaftlich jetzt gesehen?
Also Sachsen ist fast schon der Cannabis-Hotspot in Deutschland, wenn man sich das mal überlegt. Also das war mir auch nicht so klar. Aber es gibt in der Nähe von Dresden ein Unternehmen, das heißt Demekan. Und die haben in einem alten Schlachthaus riesige Cannabisfelder. Ja. Und dieses Cannabis wird medizinisch in Deutschland verwertet. Das ist sozusagen das, was ich mir verschreiben lassen kann. Das wird da angebaut im großen Stil. Da hat man die Expertise, da hat man auf die Legalisierung gewartet. Da hat man die eigentlich schon herbeigesehnt. Ich war ja dort, ich habe mir das angeguckt. Das ist ein Hochsicherheitstrakt, ja. Da wird auch nicht, wie jetzt zu Hause, deine drei Pflänzchen, die man sich jetzt anbauen kann, so wird da nicht angebaut, sondern da sind Experten am Werk. Da gehst du mit Haarnetz rein und so Überziehschuhchen und weißem Kittel. Und da darf kein Härchen, das ist Lebensmittel quasi, was da angebaut wird. Das ist hochsteril und hochprofessionell und auch hochpotent. Und die wissen auch genau, was sie da anbauen, können das genau beziffern. Also du weißt auch genau, was du dir dann reinpfeifst. Also das ist sehr interessant, dass es da in der Nähe von Dresden so einen Standort gibt, der natürlich auch Arbeitsplätze schafft. Und wo man sich dann schon auch ein bisschen fragt, was macht das eigentlich mit einem erklärten Patrioten wie Michael Kretschmer oder anderen CDU-Leuten, die immer sagen würden, wir müssen den Standort Sachsen stärken. Und jetzt gibt's die Chance, dass Sachsen der Cannabis-Standort in Deutschland wird. Vielleicht sogar, ja, weiß nicht, wie weit man das dann exportieren darf. Aber erstmal in Deutschland, wo jetzt die Legalisierung eben ist, man sich da eben auch jetzt in Stellung bringen könnte. Also da geraten Konservative gerade in einen riesigen Widerspruch in Sachsen. Das ist sehr interessant.
Ja, das ist echt eine interessante Debatte und Dynamik, die da entsteht.
Absolut. Und ich war neulich dabei. Es gibt nämlich noch einen Cannabis-Hotspot in Sachsen, hier in Leipzig, in Sellerhausen. Da gibt's ein altes Parkhaus, das wurde umgebaut und da hat die Firma Grünhorn ihren Sitz. Das ist eigentlich eine Art Apotheke. Die sind zumindest angegliedert an die Apotheke im Paunsdorf Center und die kümmern sich um den Versand von medizinischem Cannabis. Und da war ich neulich zu Besuch und ich war dort mit dem Leipziger CDU-Bundestagsabgeordneten Jens Lehmann, dessen Wahlkreis das ist, Und den, der im Bundestag gegen Cannabis-Legalisierung gestimmt hat, natürlich aus Fraktionszwang, ja, das muss jetzt auch nicht unbedingt eine persönliche Meinung gewesen sein, aber den Grünhorn dann einfach mal eingeladen hat, wollen Sie sich nicht mal anschauen? Wir haben hier über 100, ich glaube 140 Angestellte, ja, wir lauern auch nur auf die Cannabis-Legalisierung und Sie haben hier den Wahlkreis und stimmen dagegen. Und der war da total erstaunt. Der ist da als ein ganz anderer Mensch rausgegangen.
Ja, ist er jetzt auch dafür?
Er meinte dann, er will es jetzt nochmal rücksprechen. Er hat natürlich gesagt, die medizinische Komponente imponiert ihm schon, ja. Und das Grünhorn, das ist auch sehr interessant. Also da sind Chemiker, promovierte Chemiker laufen dir da über den Weg. Dosen, die sozusagen nach München, Hamburg, Kiel, Westfalen, Görlitz, ja, in alle Welt verschickt werden an Patienten, die werden von pharmazeutisch-technischen Assistenten, Ausgebildeten verpackt. Also da kann auch nicht jeder einfach so arbeiten, sondern das ist auch hochsteril und hochprofessionell. Und was die eben auch machen können, ist, die können das Cannabis klassifizieren. Die können genau sagen, welche Blüte was macht. Also die kaufen alles mögliche Cannabis ein aus Portugal, Marokko, Kanada. Ich weiß gar nicht, woher das jetzt überall kommt.
Also die Saaten oder die
Blüten.
Stecklinge, Blüten.
Okay. Genau, die kaufen nur die Blüten an, die bauen das dann nicht an. Das geht da sozusagen nur durch. Aber was die machen ist, die kaufen das ein und dann gucken die sich das ganz genau an. Und die haben ein Gerät, das findet man sonst eher so im Fraunhofer-Institut. Mhm. Und damit lassen sich, das kostet Unmenge, ich glaube eine 250.000. Und damit lassen sich die chemischen Strukturen vom Cannabis analysieren. Und das machen die dort. Und früher hat man sozusagen, ja, bei seinem Dealer, der hat vielleicht gefragt, willst du Sativa oder Indica? Ja, das sind so die beiden Klassen. Die Eselsbrücke ist Indica, ist immer Indie Couch. Also das ist sozusagen das, was dich runterbringt und das andere eher nach oben. Und da sagt Grünhorn, ach, das ist völlig veraltet. Es geht um Terpene, es geht um Cannabinoide, es geht um chemische Strukturen. Und es geht nicht nur um Higher und Downer, sondern es geht auch um Gras, was dich konzentrierter macht oder Gras, was sich ruhiger macht oder fokussierter oder auch inspiriert. Es gibt Gras, behaupten die, was die Kreativität anregt. Und ich will das mal jedem empfehlen, das auszuprobieren. Grünhorn hat nämlich auf seiner Webseite einen Blütenfinder. Und dort kannst du in einem kleinen Questionnaire mal angeben, was hätte ich gerne, inspirierend, entspannt, anklicken. Dann noch den THC-Gehalt, den ich gerne hätte. Kannst auch sagen, ich will nur CBD, ich will gar nicht so high werden. Kannst aber auch sagen, ich will jetzt mal eine ordentliche Dosis THC. Das ist dann sozusagen die Intensität, ja?
Ja.
Und dann spuckt er dir die Sorte aus. Legendary Larry. I don't know. Und dann sieht's aus wie Amazon, nur dass du nicht auf Bestellen klicken kannst. Aber du kannst dann damit zum Beispiel zu deinem Arzt gehen und Grünhorn hat auf seiner Website auch noch eine Liste von Ärzten in jeder Region, auch in Leipzig, die das mitmachen und sagst dann, hier, ich habe den Blütenfinder von Grünhorn ausgetestet, ich habe das und das angegeben und bei mir kam das und das raus, können wir das mal probieren. Und Grünhorn meint, dass man, wenn man das auch ein paar Mal mit seinem Arzt dann so durchgesprochen hat, dass man da künftig auch vielleicht einfach nur noch an die Rezeption geht und sich schnell den neuen Schein ausschreiben lässt. Es gibt Ärzte, mit denen ich geredet habe, die sagen, das ist totaler Quatsch. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall ausprobiert werden. Es wird sehr interessant. Und am schönsten finde ich die Namen dieser Sorten. Dass das sich durchsetzt. Also, dass du dann einfach...
Legendary Larry.
Legendary Larry ist schon mit einer der schönsten.
Ja.
Blueberry Pie.
Ich muss die ganze Zeit lachen, weil du so begeistert hier davon sprichst. Aber ich weiß, dass das halt eben so ein interessiertes Ding bei dir auch ist und dass du dich da gerne reinwirfst.
Ja, und das ist auch wirklich meine Begeisterung fürs Thema, die hier spricht. Mhm. Also ich bin genauso begeistert, ja, über eine tolle Argumentation von einem Arzt, der das teuflisch findet, die ganzen Pläne.
Ja.
Und ja, ich finde das Thema einfach nur hochinteressant und bin einfach gespannt als Journalist, als Beobachter, was daraus jetzt alles folgt.
Ich denke, viele sind gespannt. Danke, Josef, für deinen Einblick.
Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern.
Im Mai wird es voraussichtlich die nächste Folge LVZ Unsere Story geben. Und in den Shownotes stehen ein paar Links bereit für euch, damit ihr die Zeit gut überbrücken könnt. Alle Artikel von Josa, die er geschrieben hat zum Thema Cannabis-Legalisierung in Sachsen, plus natürlich auch die von unseren Kollegen. Da arbeiten ganz, ganz viele natürlich dran. Und wenn euch ein anderes Thema interessiert oder ihr vielleicht auch Feedback da lassen möchtet, dann könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben an podcast@lvz.de. Ich freue mich über jede Nachricht von euch.